Wohlstand für alle.
Speakeasy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir sind wieder in der Speakeasy Bar. Und wir haben wieder viele Fragen aus dem Publikum, die wir beantworten wollen. Aber zunächst obliegt es mir, die erste Frage zu stellen. Was trinkst du?
Ja, wir sind heute ganz alkoholfrei unterwegs. Der Frühling hat begonnen. Es gibt Holunderblütensirup selbstgemachten. Und damit Prosit.
Prosit. Ich habe keinen Holunderblütensirup, sondern auch so ein sirupartiges Getränk von einem großen US-amerikanischen Konzern. Also wie immer trinke ich Cola Light.
Nun, schmecken lassen.
Ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Kanzler, also Olaf Scholz, nun zu TikTok gegangen ist? Was hältst du davon?
Ich habe das nur so auf Social Media gelesen, dass er gesagt hat, ich tanze nicht, versprochen. Finde ich natürlich schade, denn eigentlich wäre so ziemlich das Einzige, was ich mir da doch gerne ansehen würde, wie er tanzt. Es gab neulich so ein KI-Video, wo jemand einer tanzenden Person und einer sehr heftig tanzenden Person Olaf Scholz Gesicht quasi gegeben hat. Und das fand ich eigentlich recht amüsant. Ansonsten muss ich sagen, brauche ich ja diese Sonntagsansprache nicht. Wenngleich ich natürlich doch froh bin über das, was es so produziert an Artikeln und Aufregung. Also die Welt schreibt zum Beispiel, Scholz TikTok-Account ist eine unverhohlene Anbiederung an das chinesische Regime. Und ich bin sicher, Olaf Scholz wird dort mit Mao-Uniform angezogen stehen und Xi Jinping loben. Da bin ich ganz überzeugt von, dass es passieren wird. Nein, also da kann man doch wenigstens froh sein, dass es wieder was zu lachen gibt bei diesen Reaktionen. Was sagst du denn?
Ja, ich bin jetzt auch nicht so sehr auf die Inhalte als solches gespannt, sondern vielmehr halte ich es durchaus für den richtigen Schritt auf dieser so einflussreichen Plattform, auf der sich nicht nur die ganz Jungen tümmeln, sondern auch inzwischen die Mittelalten unterwegs sind, dass man dort auch präsent ist. Also Karl Lauterbach hat ja auch einen Account und Jusos sind da und viele andere Politiker und man, glaube ich, kann einfach nicht sagen, ich will medial stattfinden, aber finde dort nicht statt. Denn das ist nun auch ein mediales Stattfinden, das da ist. Und es hat sich ja jetzt in den USA auch diese Diskussion um TikTok zum einen verschärft, zum anderen hat sich da auch einiges gedreht. Denn es war ja lange Zeit so, dass Trump derjenige war, der erbittert gegen TikTok zu Felde gezogen ist. Nun aber erkennt, dass das für ihn ja eine relativ wichtige Plattform sein könnte und plötzlich im Clinch liegt mit vielen seiner republikanischen Freunde. Die wollen nämlich TikTok immer noch verbieten und haben da auch bei den Demokraten einige dafür. Aber Trump und einige andere sehen jetzt eine große Chance in TikTok, dort an viele Jungwähler heranzukommen. Und ich bin mal gespannt, ob man tatsächlich jetzt in den nächsten Monaten die Möglichkeiten für TikTok sehr beschränken wird oder TikTok zum Verkauf zwingen wird. Ich halte es jedenfalls für relativ überheblich, jetzt zu sagen, ja, TikTok ist die böse Plattform und die anderen nicht. Wir haben ja die Leaks, wir haben ja sogar die Studien dazu, wie Facebook und Instagram sich auswirken auf Menschen, vor allem auf junge Menschen. Also da kann man ja auch nicht sagen, dass das gesegnete Plattformen sind. Insofern ist alles irgendwo schlecht. Und ja, es besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, dass da Informationen abfließen und in Kanäle kommen, wo sie besser nicht sein sollten, kurzum bei der kommunistischen Partei. Andererseits wissen wir ja auch, wie generell Länder andere Länder ausspionieren und wie die Plattformen da auch sehr eigenartige Rollen spielen und dass sich ja nicht immer an freiheitlichen Werten messen lässt. Kurzum, ich finde es nicht skandalös, dass der Kanzler da ist. Ich finde es folgerichtig.
Jetzt stellt sich nur die Frage, Wolfgang, du hast eben gesagt, jeder, der stattfinden will, muss dort sein. Wann sehen wir dich denn endlich dort?
Naja, jeder, der stattfinden will und zum Beispiel gewählt werden will, das ist für mich jetzt nicht so entscheidend. Ich könnte mir durchaus vorstellen, bei TikTok irgendetwas Sinnvolles zu machen. Allein mir ist noch nichts Sinnvolles eingefallen, was man auch kontinuierlich machen kann. Also mir wäre auch nicht nach Tanzen und ich möchte auch keine Ansprachen wie ein Bundeskanzler halten. Möglicherweise gibt es etwas, was ich dort inhaltlich gut oder besser vielleicht sogar als auf anderen Plattformen vermitteln könnte. Aber mir ist da noch nichts in den Sinn gekommen. Aber es ist nicht bei mir eine generelle Aversion gegen die Plattform, sondern eher die Frage, kann ich in diesem Medium auch etwas tun, was ich für sinnvoll erachte? Und habe ich auch die zeitlichen Kapazitäten? Denn TikTok, auch wenn es sehr kurz ist, heißt ja nicht, dass man das alles ganz schnell produziert hat. Man weiß ja, dass TikToker oft tagelang an ihren Videos arbeiten, also die wirklich Großen, die dort spektakuläre Sachen machen. Also nur weil was kurz ist, muss es nicht unbedingt schnell gehen.
Und es muss ja generell nicht mehr kurz sein, denn die Angleichung der Plattformen aneinander führt ja auch dazu, dass man überall alles machen kann. Man kann mittlerweile bei TikTok Stories hochladen, man kann die Kurzvideos produzieren, mit denen die Plattform berühmt geworden ist, und man kann aber auch längere Videos mittlerweile hochladen. Genauso wie dann ja auch umgekehrt YouTube, wo man immer schon längere Videos hochladen konnte, dazu übergegangen ist, eine Shorts-Rubrik mit Hochkant-Videos einzuführen. Also von daher, auch bei TikTok ist jetzt hier bald alles möglich. Und ich würde auch ehrlich gesagt sagen, jetzt diese ganzen geopolitischen Fragen, die da immer draus gestrickt werden, bei dem, was so landläufig an Spionage zwischen Staaten stattfindet, glaube ich tatsächlich, dass weiß nicht, ob man jetzt noch seine Videos bei TikTok hochlädt oder nicht, oder dass auch der TikTok-Algorithmus weiß, was man sich anschaut oder gerne anschaut, das glaube ich jetzt nicht, dass es einen irgendeiner bedenklichen Art und Weise verletzlich macht gegenüber der chinesischen Regierung. Also das halte ich jetzt auch immer für ein bisschen albern, da so zu glauben, dass das wahnsinnig gefährlich sei. Klar, andersrum ist es natürlich so, dass die chinesische Regierung gegebenenfalls bestimmte Sachen gerne gepusht hätte, auch im Ausland. Aber da würde ich sagen, da muss man dann halt auf eine halbwegs kritische Art und Weise mit diesen Medien umzugehen wissen. Genauso wie mit Instagram und Co. ja auch. Also bei Instagram werden jetzt ja auch politische Inhalte mittlerweile weniger angezeigt, außer man wählt nun explizit an irgendwo in den Einstellungen, dass man die angezeigt bekommen möchte. Auch das ist ja letztlich eine Art von Agenda-Setting, dessen viele sich nicht bewusst sind und dessen man sich bewusst sein sollte, um diese Plattform mündig benutzen zu können.
Ja, es gibt ja diese These von Scott Galloway, dass China TikTok ideal nutzen kann, um westliche Gesellschaften zu destabilisieren, und nicht im Sinne von, wir zeigen jetzt ein paar Propagandavideos, sondern man braucht ja einfach nur in den Feed Videos spielen, die zeigen, wie desolat die Situation im Lande ist. Also man bekommt natürlich auch, wenn man den ganzen Tag Bild-Zeitung liest, den Eindruck, es gibt eigentlich nur Kampfhunde, die angreifen, Kriminelle, die nicht deutsch sind, und außerdem ist Gendern das größte Problem des Landes. Also den Eindruck gewinnt man, wenn man jetzt den ganzen Tag nur bei Bild online ist. Und natürlich ist da ist einfacher zu erkennen, naja, es ist eine Zeitung mit einer gewissen Ausrichtung und deswegen ist da alles so. Aber bei TikTok hat man natürlich den Eindruck, dadurch, dass das dann auch so ans Persönliche angepasst ist, dass das mehr Wirklichkeit abbildet und nicht so in dem Sinne gesteuert scheint. Aber man kann natürlich durch dort entsprechende Maßnahmen schon das Bild zeichnen einer sehr chaotischen Gesellschaft. Und das bestätigen ja Leute, die bei TikTok sind. Man guckt sich ein, zwei Videos an, in denen es um Deutschlands Wirtschaft geht, und sofort bekommt man irgendwelche verrückten Videos von der AfD angezeigt, bekommt man irgendwelche Videos angezeigt, die deutlich machen, dass das ganze Land verarmt ist und was auch immer. Und da sehe ich natürlich eine Gefahr drin, aber da würde ich auch mit dir mitgehen und sagen, das geht ja nur, wenn man als mündiger User das nutzt, und die anderen Plattformen sind am Ende nicht besser. Und dann kann man es nochmal so ganz grob kulturpessimistisch betrachten. Ich denke schon, dass diese enormen Verkürzungen, die stattfinden, also diese Kurzinhalte und dieses Wechseln, Swipen zum nächsten dafür sorgt, dass Vertiefung, dass komplexere Gedanken, dass längere Argumentationen auf der Strecke bleiben und dass wer sich diesen Kurzvideos mehr als 20 Minuten am Tag aussetzt, wahrscheinlich auch kaum noch in der Lage sein wird, einen längeren Text zu lesen und diesen in eigenen Worten wiederzugeben. Also da bin ich ganz auf Seiten vieler Hirnforscher, die sagen, natürlich macht das was mit einem und macht einen immer nervöser. Das gilt aber dann nicht nur für TikTok, sondern gilt ja auch für all die anderen Plattformen, die jetzt TikTok erfolgreich adaptiert haben.
Deshalb sind wir hier, um ein bisschen länger, ausführlicher zu sprechen über die Fragen, die von der Community kamen, für 1,5 Stunden, vielleicht auch 1,45, wer weiß wie lange. Wir können ja einfach mal starten mit dem ersten Thema.
Alexander fragt, seht ihr die Gefahr, dass sich in deutscher Gesellschaft ein neuer Militarismus verbreitet mit der Progressivität, LGBTQ und Demokratie als Idealen?
Nun, ich glaube erstmal, dass der Militarismus, wie man ihn kennt, schon relativ dominant bleiben wird. Also ich glaube schon, dass das weiterhin vor allem eine Sache grimmig dreinblickender Mittelaltermänner sein wird. Ja, also dass man so einen Verteidigungsminister hat wie Boris Pistorius, der die Gesellschaft darauf einschwört, dass Deutschland bitte sehr kriegstüchtig zu werden hat. Ich glaube aber schon, dass es da durchaus eben andere Phänomene so am Rande gibt, die man auch nicht ignorieren sollte. Man hat im Zuge des Ukraine-Krieges, hat man da ja gesehen, dass so einige recht obskure, linksliberal anmutende Gestalten auf Twitter auf einmal mit so Slogans kamen wie Vogue und Wehrhaft. Oder denken wir nur an die Feminist Foreign Policy, an die feministische Außenpolitik, die ja als Idee ins Leben gerufen wurde, weil gesagt wurde, naja, es sind Männer, die in der Welt herrschen und es sind Männer, die vor allem Kriege beginnen und die für patriarchale Gewalt verantwortlich sind. Und was man jetzt hier, und das ist ja auch erstmal richtig, aber ich glaube, dass man sehr gut sehen kann, dass diese Stichworte vor allem zu Stichwortgebern eines modernen Imperialismus durchaus werden könnten. Also man sieht das ja anhand der Rhetorik in den letzten zwei Kriegsjahren auch von Regierungsseite aus, auch von einer Annalena Baerbock aus, wie die redet und das Ganze irgendwie feministisch ummanteln möchte. Und ich glaube, das darf jetzt nur nicht dazu führen, dass man da das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also man darf jetzt nicht sagen, naja, da sieht man mal, dass das mit dem Feminismus eh immer Quatsch war, sondern muss sagen, nein, das wird von diesen Think Tank-Leuten, von diesen Foreign Policy-Leuten, werden diese an sich wichtigen Werte und Ideale werden missbraucht für ihre jeweilige Agenda. Also der Kampf darf jetzt nicht zum Beispiel jetzt beim Thema Feminist Foreign Policy darf jetzt nicht dem Feminismus gelten, sondern da muss man stattdessen erstmal erklären, warum es nicht bloß an Männlichkeit liegt, dass Kriege geführt werden, wenn Staaten permanent zum Krieg schreiten, sondern dass Frauen das durchaus auch so können, wie man ja in der jüngeren Geschichte auch ein paar Mal bewundern konnte, und dass man also auf diese Art und Weise dagegen vorgeht, ohne gleich gegen diese Ideale anzuhetzen, wie das ja auch mitunter passiert.
Im Prinzip müsste man sich den Begriff feministische Außenpolitik wieder aneignen, denn ein Gedanke war ja zu sagen, wir müssen vom Militarismus Abstand nehmen, müssen nach anderen Konfliktlösungen suchen, müssen auch da eine Resilienz aufbauen, dass nicht man immer wieder in Aufrüstungsspiralen hineinschlittert, sondern dass man andere Formen der Kooperation, aber auch der Sicherheit findet. Und Sicherheit meint dann nicht nur, wie viel Panzer haben wir vor der Tür stehen, sondern welche sozialen Absicherungen gibt es, welche ökologischen Absicherungen, um Krisen nicht ausbrechen zu lassen, inwieweit kann man Hilfe leisten über Entwicklungshilfe hinaus, die dafür sorgt, dass es nicht zu Kriegen kommt. Und mitunter hat man ja von jemanden wie Christina Lunz, die ja auch dann bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist, immer wieder solche Worte gehört. Und wenn sie diese äußert und nicht gleich verquickt mit Aufrüstung und mehr Militär und all dem, dann wird diese Position gerne als naiv abgetan. Ich glaube, es ist keineswegs naiv, da wir jetzt gerade sehen, wie wir uns in einer Aufrüstungsspirale global befinden, was wahnsinnig viel Ressourcen schluckt, der Umwelt schädigt, Leiden zuführt im höchsten Maße und natürlich am Ende sehr viele Tote bedeutet, denn diese Waffen werden ja nicht alle nur produziert, um sie nicht zu verwenden. Und da müsste man sich ja, wo man also wieder in dieses Schema hineinstürzt und wieder die Fehler wiederholt, eigentlich fragen, wie schafft man da eine Umkehr und ob man dafür dann am Ende noch den Begriff der feministischen Außenpolitik braucht oder ob man das dann humane Außenpolitik nennt, das sei ja mal dahingestellt. Ich glaube aber, dass unter dem Slogan feministische Außenpolitik auftretende Ampelregierung und auch viele Strategen, Militärberater sich diesen Begriff nur zunutze machen, um damit so zu tun, als stünden sie an der Spitze des Fortschritts. Und es ist schon ein Unterschied, und ich verwende jetzt die Namen mal als Chiffre, ob eine Christina Lunz oder andere Feministinnen über Konfliktlösungen nachdenken jenseits des Militärs oder ob jetzt jemand wie Claudia Major plötzlich auch unter feministische Außenpolitik rubriziert wird, nur weil sie eine Frau ist.
Ja, eine Frau ist oder weil, das merkt man ja auch einfach, dass in Folge dieser Diskussion um feministische Außenpolitik, dass zum Beispiel die Gewalt gegen Frauen in Kriegen besonders herausgestellt wurde die letzten Jahre. Aber natürlich nicht, um darüber zu sprechen, weil man es wichtig findet, sondern um es nutzbar zu machen, um es emotional zu emotionalisieren für den jeweils eigenen Kriegszweck, den man so als Regierung verfolgt. Und gleichzeitig handelt man natürlich mit Ländern, die das oder Schlimmeres jeden Tag sowohl im eigenen Land als auch außerhalb des eigenen Landes begehen. Und das ist natürlich unglaublich verlogen. Und deshalb glaube ich, muss man da sehr vorsichtig sein, wenn diese hehren Werte so ausgelobt werden. Wir haben das in den letzten Jahrzehnten schon gesehen mit dem Begriff der Freiheit und der Demokratie. Ja? Also dass das so vor sich hergetragen wurde von Seiten des Westens und dass man dann behauptet hat, das seien die Werte, für die man in den Krieg zieht. Und jetzt sieht man eigentlich dasselbe mit Feministen. Werten. Und wie gesagt, das soll nicht per se gegen diese Werte gehen, sondern ganz im Gegenteil, man sollte gucken, dass man diese Werte sich nicht klauen lässt von diesen Leuten als rhetorisches Mittel.
Ja, man kann natürlich auch an Egon Bahr denken, der ja bekanntlich sagte, wenn Politiker anfangen von Werte zu sprechen und nicht mehr von den Interessen ihres Staates, sollte man schleunigst den Raum verlassen. Und das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Man setzt diese Begriffe, um damit zu legitimieren, dass man eigentlich ganz andere Absichten verfolgt oder um zu bemänteln, dass man eigentlich andere Absichten verfolgt. Und ich würde auch davon abraten, es zu sehr auf die Frauen nur zu fokussieren, denn gerade wenn wir vom Krieg in der Ukraine sprechen, dann sind es da Männer, die zu Zehntausenden gestorben sind und weiter sterben, und zwar auf beiden Seiten. Und das ist auch ganz furchtbar. Und da das so irgendwie so auszublenden, manchmal hat man ja fast so den Eindruck, dass so getan wird, naja, das sind nur Männer, ja, ist auch etwas sehr Unerträgliches, was da stattfindet. So, naja, das sind Soldaten, naja, das sind auch alles Menschen und diesen meistens männlichen Geschlechts. Und dies auszublenden, halte ich auch für sehr falsch.
Ja, also Krieg ist überhaupt eines der seltenen Szenarien, wo in dieser Welt Männer im Regelfall deutlich schlechter dastehen nochmal als Frauen. Von daher, ja, absolute Zustimmung. Wir können uns ja mal der zweiten Frage widmen, die weniger militant und etwas alltagsnäher ist, vielleicht auch etwas weniger kontrovers. Benjamin fragt, findet ihr, dass der Staat das Wohnen im ländlichen Raum anders behandeln sollte als in Städten? Je ländlicher, desto größer sind Häuser, desto länger sind Wege, die meist mit dem Auto zurückgelegt werden müssen, desto teurer sind Infrastrukturkosten pro Person. Kurz, das Leben in einer Stadt ist viel effizienter als auf dem Land. Sollte der Staat sich dann also bei Infrastrukturmaßnahmen etc. nicht noch deutlich stärker auf Städte konzentrieren, um die knappe Arbeitskraft und den entstehenden CO2-Ausstoß möglichst vielen Menschen zugutekommen zu lassen? Natürlich unter den Annahmen, landwirtschaftliche Betriebe und Co. erhalten weiterhin gute Infrastruktur und es wird für bezahlbare Wohnungen in Städten gesorgt. Kurzer Hinweis vielleicht an der Stelle noch. Die Frage ist schön, aber wir freuen uns über noch kürzere Fragen. Und das war noch lange nicht die längste. Es gab viel, viel, viel längere Fragen, also regelrechte Romane, wo wir auch ehrlich sein müssen. Wir können das nicht alles in der Ausführlichkeit, wie es uns geschrieben wird, lesen. Dazu bekommen wir da leider Gottes zu
Ja,
viele Mails.
beziehungsweise vortragen ist dann auch das Ding. Lesen ist ja noch das eine, aber wenn wir das dann hier
Ja.
vortragen und das eine Lesestunde wird, wird es ein bisschen schwieriger. Also versucht es möglichst kurz. Nun, dazu ist zunächst mal zu sagen, 30% der Menschen in Deutschland leben in Großstädten, 77% leben aber in dem, was man so urbanen Raum nennt. Also das bedeutet dann auch, dass man ja an der Peripherie einer größeren Stadt lebt, also dass man jetzt nicht ganz auf dem Land ist, wo man nur mit dem Traktor hinkommt. Damit ist die Urbanisierungsquote höher als so global gesehen. Da liegt sie bei 56%, was ja nicht besonders verwunderlich ist. Erstmal das zu den Fakten und ich würde das Ganze unterschreiben wollen, dass es richtig wäre, dass der Staat auf mehr Wohnraum in den Städten setzt, denn dort kann man natürlich viel effizienter mit Ressourcen umgehen. Das würde aber bedeuten, dass Städte deutlich in die Höhe wachsen müssen. Denn wir erleben ja jetzt gerade, dass Städte immer mehr erweitert werden. Ja, also dass dort, wo dann früher das Dorf war, inzwischen schon der Stadtteil ist, weil man immer weiter sich ausdehnt und selten über den dritten, vierten, fünften Stock hinaus etwas bauen möchte. Das ist tatsächlich falsch, sondern man müsste sehr stark in die Höhe bauen, um dann auch diese Flächenversiegelung aufzuhalten, um dann auch Wohnen und Leben, Arbeiten, Betreuung, all das, was dazugehört, effizient zu gestalten. Und das ist eine sehr schwierige Sache, gebe ich zu, deshalb, weil diese Städte natürlich erstmal so da sind. Und da kann man jetzt nicht überall mal gerade die Dächer runternehmen und sagen, wir setzen mal noch 5 Stockwerke drauf. Wo eigentlich eine gewisse Möglichkeit bestünde, ist jetzt bei den Gewerbeflächen. Da ist ja ein Drittel oder 40% leerstehend, weil sich die Arbeit sehr anders verlagert hat, sehr viel ins Homeoffice. Und hier könnte natürlich jetzt eine beherzte Stadtpolitik, die vom Bund unterstützt wird, dafür sorgen, dass viel mehr Wohnraum in den Städten entsteht. Also dass man die Besitzer von Gewerbeflächen auch dahingehend unterstützt, dass das in Wohnraum umgewandelt wird. Aber da hat ja die Bauministerin schon eine Absage erteilt. Sie wird sich dann nicht einmischen, würde aber begrüßen, wenn es passiert.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der fast zweistündigen Speakeasy-Bar sprechen wir unter anderem darüber, wie wir zu veganer Ernährung stehen und inwieweit unsere eigene Ernährung durchaus verlogen ist. Wir diskutieren darüber, was man von Punk und Counterculture halten soll, inwieweit sich die Unterscheidung zwischen Hochkultur und Populärkultur heutzutage noch lohnt und ob es im Sozialismus noch Armeen braucht. Die ganze Folge findet ihr bei Patreon und Steady. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.